Du sag mal, Jörg, da fragt ein Leser, was wir für eine Schulbildung haben.
Also ich war im Tennisheim für schwer erziehbare Achtjährige und du?
Auf der Baumschule?
Einen wunderschönen guten Morgen, draußen an den Empfangsgeräten. Hier in München ist es kalt, es hat geschneit, meine Kinder freuen sich und ich find's kacke. Wie geht's dir heute Morgen, Benjamin?
Soweit eigentlich ganz gut. Also der Schnee hätte so hoch liegen können, dass er mir in die Schuhe fällt und das war nicht der Fall. Von daher bin ich so den Umständen entsprechend zufrieden.
Bist du denn auch zufrieden, um mal die tollste Überleitung der Weltgeschichte zu finden mit Fable Anniversary, das du gleich testen wirst auf der Webseite?
Ja, was heißt, unzufrieden kann man eigentlich fast gar nicht damit sein, weil es ja schon damals ein schönes Spiel war. Allerdings hat sich es halt auch nicht irgendwie wirklich verbessert. Das heißt, an den Kritikpunkten, die man damals schon daran hätte äußern können oder auch geäußert hat, hat sich natürlich dann entsprechend auch nichts geändert. Das heißt, es ist relativ anspruchslos, es ist vom Stil her halt ganz nett und stecken halt viele Ideen drin, die nicht immer konsequent zu Ende gedacht sind, ne?
Aber das wollte ich schon mal sagen, also man vergisst, glaube ich, so im Nachhinein, wie viele Ideen da wirklich drin gesteckt sind und haben und sollten, weil der Molyneux hat halt schon da einen relativen Überschuss an Ideen und dieses Fame-System und dass sich die Welt, naja, halt auch nur ein bisschen, aber immerhin ändert, das sind ja alles Sachen, die hat man ja seitdem durchaus auch in anderen, vielleicht auch ernsthafteren und komplexeren Spielen wiedergefunden oder auch die Idee damit, eine Frau zu finden oder ich glaube, du kannst auch oft als Frau einen Mann finden. Das waren ja schon nette Sachen.
Oder auch als Mann ein Mann. Und so.
Nein, sowas war möglich, wenn das Putin wüsste. Übrigens, Sotschi ist ja nicht mehr weit entfernt. Das geht jetzt am Wochenende los, gell?
Ja, hoffentlich haben die genug Soldaten.
Sie haben wohl 100.000 Sicherheitskräfte, was ein Viertel der Bevölkerung ist von Sotschi. Und weiß ich nicht, werden wahrscheinlich jeden erschießen, der sich irgendwie im falschen Moment bückt.
Ja, das kann nach hinten losgehen.
Und apropos im falschen Moment bücken, es weiß ja sicherlich jeder politisch aufgeklärte Mensch, dass am vergangenen Wochenende in München die Sicherheitskonferenz war. Hast du da irgendwie auch Erlebnisse mitgehabt?
Nee, ich bin nicht in der Innenstadt gewesen dieses Wochenende. Ja, unter anderem auch aufgrund deiner Warnung, dass es da relativ problematisch werden kann, da ganz normal durchzulaufen und man plötzlich eingekesselt werden kann, weil die Polizisten glauben, dass man selbst zu den Demonstranten gehört und einen dann irgendwie mit festsetzen. Nee, aber keine Ahnung, bin ich schon ganz froh, dass ich das nicht beobachten muss. Es war aber eh auch zu kalt draußen, nicht? Von daher.
Ich weiß es nicht, was dieses Mal war, aber vor einigen Jahren ist es schon her, bin ich tatsächlich mit meiner Frau mal einkaufen gewesen am Marienplatz und irgendwie beim Kaufhaus zum falschen Ausgang raus, hinter uns wurde der verriegelt und dann standen wir auf dem Marienplatz, der war leer bis auf ein Grüppchen Demonstranten ganz weit hinten und vor uns stand so eine Spartanermauer aus, keine Ahnung, wirklich Hunderten von Polizisten in diesen schönen Riot-Armor-Aufmachungen so mit Schild und Helm und so weiter. Jetzt werden diese jungen Leute ja auch aus der bayerischen Provinz herangekarrt, sind zum ersten Mal in einer Großstadt und fühlen sich unsicher und dann sind sie halt auch nicht in der Lage zum Beispiel zu entscheiden, dass das Pärchen da vorne vielleicht doch kein übler Terroristenpack ist, den man jetzt am besten niederprügeln musste. Das war eine ungute Situation. Ich bin ja eher ein obrigkeitshöriger Mensch, so von der ganzen Veranlagung her. Opa ist Polizist gewesen und so weiter. Aber wenn man mit der Staatsmacht dann mal auf diese Art und Weise konfrontiert wird und die lassen dann einfach nicht mehr raus für eine Minute oder zwei, bis irgendeiner mit Hirn halt mal eine Entscheidung trifft. Es ist schon unangenehm, muss ich echt sagen. Und ehrlich gesagt, so Demonstrant möchte ich da nicht sein, der vielleicht friedlich demonstriert, ein bisschen rumkrakeelt und dann kommt da diese Wand aus bayerischen Buben auf einen zugerollt und danach, weiß ich nicht, also echt unangenehm. Aber dieses Mal hatte ich keine großen Probleme. Ich wollte nur meine Tochter abholen von einem Ausflug am Hauptbahnhof und habe keinen Parkplatz gefunden, weil rings um den Hauptbahnhof wirklich alles mit Polizei Polizeibussen vollgestanden ist. Also die großen Reisebusse, wo Polizei draufsteht, die kleinen süßen Busse, die man so immer sieht, und die sind da auch patrouilliert am Hauptbahnhof. Und ich habe mich dann vor die Polizeiinspektion am Hauptbahnhof gestellt, weil da war ein freier Platz und ich musste nur 10 Minuten rein und bin auch nicht erschossen worden oder so. Aber ansonsten, das war die Sicherheitskonferenz für uns Münchner. Wie sind wir auf das Thema gekommen? Ja, weil ich eigentlich fragen wollte, was du am Wochenende gespielt hast.
Ja, ich habe am Wochenende so wahnsinnig viel nicht gespielt. Ein bisschen Forza 5 habe ich gespielt. Das, da hatte ich ja mit Christoph letzte Woche oder vorletzte Woche schon im Podcast drüber gesprochen. Das müsste ich jetzt eigentlich mit ihm nochmal intensiver diskutieren. Er beschwerte sich da ja über meinen Driver-Tar, beziehungsweise wie sich mein Driver-Tar verhält. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also den Eindruck, den ich von dem Preview-Event damals hatte, wo im Prinzip die gegnerischen Fahrer ja nur aus Entwicklern oder entwicklernahen Kreisen bestanden, also woraus die KI da eben abgeleitet worden ist, das war ja noch vor dem Release, da hatte ich einen wesentlich besseren Eindruck von der KI, was ganz einfach daran liegt, dass da nicht so gerammt und geschubst wurde, weil das macht fast jeder und das macht auch der Driver-Tar vom Christoph, der schneidet Kurven ständig wie Sau und allgemein sind die anderen Fahrer alle ziemlich aggressiv unterwegs und also da muss ich mein Urteil bezüglich der KI, die mir auch ursprünglich eben sehr gut gefallen hat, vielleicht doch nochmal zum guten Stück revidieren. Also es scheint sich jetzt mit der Zeit wieder so ein bisschen gefangen zu haben. Die Aggressivität geht ein bisschen zurück. Woran das liegt, weiß ich nicht. Insgesamt steht bei mir Driver-Tar-Synchronisation bei, keine Ahnung, 40% oder so. Vielleicht wird das ja immer besser, bis da irgendwann mal 100 stehen, keine Ahnung.
Ne, ich muss gestehen, ich habe auch nicht gerade viel gespielt. Eigentlich habe ich gar nichts gespielt in letzter Zeit, bis auf gewisse Sachen, Blackguards, aber da habt ihr schon letzte Woche drüber geredet. Und ein Spiel, über das ich gerade nicht sagen darf, aber das Spiel. Und und ich habe Retro-Gamer gemacht. Also ist es wirklich lustig, am Samstag wäre eigentlich ein Veteran, oder es ist auch gewesen, hoffe ich mal, ein Veteranentreffen gewesen, das der Boris organisiert hat. Und ich wäre da so gerne hingegangen, aber wegen einem Veteranen-Printheft, nämlich Retro-Gamer, konnte ich nicht, weil da einfach noch zu viel zu tun war. Aber schon mal Werbung vorneweg, das wird fertig, wird den C64 als großes Thema haben, unter anderem. Und könnt ihr euch wirklich drauf freuen, kommt am 20.02. raus. Was auch gekommen ist, worauf ich mich sehr freue, ist Lightning Returns, also Final Fantasy 13.3 sozusagen. Allerdings hat sich wohl Final Fantasy 13.2 nicht so toll verkauft, obwohl ich es ja besser fand als den ersten Teil, weit besser. Und darum versucht meine Interpretation zumindest Square Enix jetzt verzweifelt davon abzulenken, dass es ein Final Fantasy 13 ist. Darum Lightning Returns nach vorne. Und ich bin echt mal gespannt. Haupttester wird dieses Mal der Carsten Scholz sein. Der hat es auch schon bekommen und wir testen das jetzt gemütlich und ich glaube Ende nächster Woche oder so oder Mitte nächster Woche ist dann Embargo-Ende, könnt ihr euch auch drauf freuen. Und du willst, glaube ich, morgen Abend eine Extraschicht einlegen, oder?
Ja, morgen kommt Smoke and Mirrors, die zweite Episode von The Wolf Among Us, also der zweiten aktuellen Episoden-Adventure von Telltale Games. Da haben wir jetzt ja fast 4 Monate drauf gewartet. Und jetzt steht halt endgültig fest, dass es morgen für PC und Mac-Spieler kommt. Und ich glaube, dann am Tag drauf kommt es für XBLA und PSN in Europa. Und iOS dauert dann wohl noch bis nächste Woche. Ja, bin ich mal gespannt drauf, ob sich die Wartezeit gelohnt hat. Wie gesagt, die erste Episode hat mich damals wirklich ziemlich umgehauen und hat mir doch deutlich besser gefallen, zum Beispiel als der Auftakt zur zweiten Staffel von The Walking Dead.
Ja, der mich auch eher etwas enttäuscht hat. Ich muss das Wurf mal spielen, allerdings da bin ich, glaube ich, jemand, der gerne dann wirklich auf die komplette Season wartet. Das funktioniert bei DVDs und so weiter mittlerweile auch recht gut, weil dann habe ich einfach mehr Spaß, als da immer wochenweise nur Stücke und so zu sehen. Was ich natürlich noch gespielt habe bei Koch Media neulich, war Alien Isolation. Wenn auch nur eine knappe Stunde, aber das hat mir doch erstaunlich gut gefallen. Ich will ganz ehrlich sein, bei einer Stunde Kritiker würde ich am Ende wahrscheinlich sagen, vielleicht, weil ich mich dann doch nicht traue, es vor allem abends ohne Licht und so weiter zu spielen. Aber es hat mich sehr fasziniert und ich wünschte mir, ich wäre mehr Manns- oder Weibsbild oder was auch immer, um sowas mit Vergnügen spielen zu können, weil ich habe da einfach zu viel Angst und so weiter. Ich glaube, das wird ein wirklich schönes Spiel und ich finde es toll, dass Sega ist es ja sich traut, sowas zu machen, weil es ist schon höchst ungewöhnlich, wenn man so normale 3D-Action-Konventionen gewöhnt ist. Also gibt selten sowas. Aber da habe ich auch schon im Veteranen-Podcast schon erzählt drüber. Ach ja, apropos, wir haben uns ja ein bisschen gestritten, der Heinrich und ich, über Broken Age. Hast du da noch neue Erkenntnisse, seitdem jetzt dieser Patch da rausgekommen ist, wo man es wohl eher wie ein normales Grafik-Adventure spielen kann?
Ja gut, du hast es ja im Prinzip gerade schon gesagt, was man machen kann. Jetzt gibt's halt auch eine Point-and-Click-Steuerung und sie haben hier und da noch ein paar Kleinigkeiten bei der Steuerung verbessert, dass man zum Beispiel auch das Inventar per Mouse-Over öffnen kann und nicht noch extra auf das Kreuzchen klicken muss vorher. Das ist alles schön und gut und macht das Spielerlebnis sicherlich ein Stück weit flüssiger, nur wirklich besser macht es das Spiel halt einfach nicht, beziehungsweise war Point-and-Click-Steuerung im Prinzip eigentlich auch das Mindeste oder eine Selbstverständlichkeit, die man hätte erwarten können. Und naja, bei den Kritikpunkten, dass es zu leicht ist und dass auch die Story und die Charaktere jetzt nicht so in die Tiefe gehen, wie man das von einem Tim Schafer-Adventure hätte erwarten können, die bleiben halt einfach bestehen. Gut, Humor und Stil ist Geschmacksfrage. Mhm. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das Spiel da jetzt unglaublich Außergewöhnliches leistet, dass man sagen müsste, so, das muss man jetzt mit einer ja, guten Wertung wirklich honorieren noch, obwohl es, wie gesagt, viele andere Kritikpunkte gibt. Es ist halt einfach deutlich unter den Erwartungen und ja, mal sehen, ob sich mit dem zweiten Akt was ändert.
Es war ganz interessant im Veteranen-Podcast. Es hatten dann auch nur zwei gespielt, was ich auch schon mal interessant finde. Also 5 oder 6 Veteranen versammelt, die ja eigentlich auf dem Tim Schafer Adventure absolut abfahren müssten. Ich meine, ich habe die Dinger geliebt früher und 2 haben es nur gespielt. Muss nichts heißen, aber kann auch was heißen. Und der eine war total begeistert, der Heinrich, und der Roland war gar nicht so begeistert. Und als ich dann so ein bisschen angefangen habe, so nachzufragen, so von wegen, naja, wenn das ist nicht Tim Schafer, wenn man nicht wüsste, es ist von Tim Schafer, und würde man die Dialoge dann auch so toll finden? Und der Roland meinte dann, wenn ich ihn jetzt nicht falsch in Erinnerung habe, naja, also, oder auch andere haben es dann gesagt, ja, wahrscheinlich doch nicht so. Und da muss man sich dann halt auch mal als, ja, wie soll ich das sagen, als Broken Age Fanboy Baumkuschler da draußen fragen, aus meiner Sicht, warum findet man das jetzt eigentlich so toll? Weil einem die US-Magazine, die man vielleicht quer liest, eingeredet hat, dass es seit 10 Jahren kein gutes Adventure mehr gab, nur weil sie zu doof sind, Deutsch zu lernen und sich mal die deutschen guten Adventures anzuschauen oder auch die paar englischen, die es hier auch gab. Also, sorry, Black Mirror und so weiter, da gab es ja auch die ganzen Jahre andere gute Sachen. Und glauben die vielleicht an dieses Narrativ, das der Tim Schafer mit seinen Kickstarter-Videos so meisterhaft aufgezogen hat, dass er jetzt das Adventure-Genre rettet, und glauben sie das so sehr dran, dass sie gar nicht merken, dass es ja wohl offensichtlich kein Oldschool-Grafik-Adventure ist? Ich weiß es nicht. Ich möchte diese Frage auch mal, glaube ich, in Artikelform oder als Kolumne vielleicht untersuchen. Warum haben diese Indie-Spiele immer so den totalen Bonus? Und wenn man ein Indie-Spiel nicht gut findet, ist man gleich der böse, speichleckerische Big-Business-Verteidiger. Ich verstehe das nicht. Die Leute lügen sich doch letzten Endes da selbst immer was vor, finde ich. Also, naja.
Ja gut, ich meine, dass es jetzt kein klassisches Adventure geworden ist, in Bezug darauf, dass halt auch wirklich ein paar schöne, clevere Puzzles und so drin sind, das hätte mich wahrscheinlich jetzt gar nicht so sehr gestört. Das ärgert mich nur deshalb, weil Tim Schafer natürlich was ganz anderes versprochen hat. Und hat halt was anderes geliefert, und das wird sich mit dem zweiten Akt, glaube ich, auch nicht ändern.
Oder auch jetzt hier von wegen, jetzt hört man schon die Apologetik wieder in den Kommentaren der begeisterten User, die sich schön trinken. Ihr dürft es toll finden, ich übertreibe natürlich, aber wenn ich dann so lese, naja, das ist doch ganz okay, weil im zweiten Teil werden jetzt die Rätsel super. Aber warum darf ich dann nicht zum ersten Teil schreiben, dass die Rätsel scheiße sind? Das verstehe ich nicht. Also da wird mit unglaublich viel Vorschusslorbeeren und Entschuldigungsbereitschaft über ein Spiel geredet, das wäre es von Electronic Arts ja sowas von in die Tonne getreten worden wäre für genau dasselbe Spiel. Und diese Schizophrenie, die fasziniert mich aktuell in meiner seit 20 Jahren andauernden Studie des computerspielenden Menschen.
Gut, jetzt muss man in dem Fall natürlich auch dazu sagen, dass die Leute, die es dann zu dem Zeitpunkt schon gespielt hatten und da, naja, böse Kommentare will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest Kommentare abgegeben haben, die man auch teilweise als anmaßend empfinden kann, das waren natürlich auch Leute, die das Ding gebackt haben und nur deshalb überhaupt an der Version gekommen sind. Mhm. Das erklärt ja wahrscheinlich auch, dass von den Veteranen es erst zwei gespielt haben, die es dann auch gebackt haben, höchstwahrscheinlich. Oder vielleicht hat Roland sich auch einen von Double Fine geben lassen, Key, keine Ahnung. Aber letztlich ist es natürlich ganz einfach so, dass man sich das dann, was man sich erhofft hatte, nicht kaputt machen lassen will. Und wenn man das Ganze dann mit einem Monat oder zwei Monaten Abstand betrachtet, dann kommen dann doch die ein oder anderen Umtriche, ja, so gut war es dann vielleicht doch nicht.
Naja, und man muss ja auch sagen, es wird einen zweiten Teil geben. Und also, es wurde auch schon gesagt, der wird ein paar Rätsel haben, oder? Also, wenn das jetzt auch wieder nicht kommt, dann muss man sagen, Tim Schafer, go home, Schafe hüten oder was immer Blödes man ihm wünschen kann.
Ja gut, das ist halt schwierig zu beurteilen. Also ich meine, es gibt ja viele Adventure-Spiele, denen man anmerkt, dass da nachträglich noch irgendwelche Rätsel eingebaut worden sind, um das so ein bisschen zu strecken. The Whispered World hatte das zum Beispiel im letzten Kapitel, das ist ja vollgestopft mit Rätseln bis zum geht nicht mehr zum Ende hin, um dann noch die eine oder andere Spielstunde rauszuholen. Und ich weiß nicht genau, wie der Tim Schafer seine Spiele designt. Wenn er da jetzt natürlich auch anfängt, nachträglich was reinzustopfen, dann hat das vielleicht auch nicht mehr den Charakter, den man aus dem Grim Fandango zum Beispiel kennt oder also vom Eindruck her zumindest hat, dass da wirklich das eine in sich geschlossene Einheit ist und es an dieser oder jenen Stelle nur dieses Rätsel geben kann und nichts anderes. Ne?
Naja, aber man sieht mal wieder, die Geschmäcker sind verschieden und also ich denke, viele Leute mögen es auch wirklich und ehrlich und freuen sich sicherlich auch, wenn der zweite Teil nicht unbedingt kürzer ist. Und schauen wir einfach mal, was da noch weiter passieren wird. Noch so als Vorschau-Thema der Tim Groß. Wir haben nämlich auch einen Tim. Und Groß klingt eigentlich auch sehr wichtig, nicht nur Schafer. Hat gerade einen Report in Vorbereitung. Knights of the Old Republic als Kultklassiker. Also obwohl wir Retro-Gamer machen, haben wir natürlich auch immer noch ab und zu Retro aus Eigenproduktion auf gamersglobal.de. Der wird auch in der mittleren Zukunft kommen. Und nicht zu vergessen, wir machen ja gerade die Aktion mit interessierten Usern, die Reports vorschlagen können, die sie uns dann machen lassen wollen. Und das ist jetzt im Forum, da sind auch schon 5, glaube ich, Vorschläge drin. Und ja, also bitte mitmachen, auch den Leuten Feedback geben, dann wird's besser. The power of the crowd und vielleicht sollte man sagen of the informed crowd. Und wir werden das dann in den nächsten 2 Monaten versuchen umzusetzen, also den Report, den ihr dann am Ende wirklich wählt. Und ich bin echt mal gespannt drauf, weil das ist schon eine recht intensive Geschichte, so ein Report. Und der muss auch gut vorbereitet sein und das muss auch passen alles. Und das ist jetzt nicht so einfach nur, ich mache ein Facebook-Like oder einen Daumen nach unten. Das ist schon eine etwas erwachsenere und reifere Form der Partizipation an journalistischen Arbeitsvorgängen. Also da bin ich echt mal gespannt, was passiert. Ja, und ansonsten, was gibt's noch zu tun und zu sagen? Retro Gamer geht jetzt in die Druckerei. Wir haben noch User-Fragen. Ganon fragt, mir ist aufgefallen, dass die Tests auf GG, mir ist aufgefallen, dass die Tests auf GG in letzter Zeit nie länger als 2 bis 3 Seiten waren. Früher gab es auch mal doppelt so umfangreiche. Liegt das daran, dass zurzeit nicht so viele große Titel erscheinen oder ist es eine bewusste Entscheidung zu kürzeren Artikeln? Und er schreibt dann noch weiter, dass ja unsere 3-Seiter, da hat er auch recht, schon sehr, sehr lang sind und länger als ein 3-Seiter in einem Heft normalerweise. Und ja, Benjamin, haben wir eine Entscheidung zu maximal 3 Seiten getroffen?
Also wir entscheiden natürlich anhand der Qualität, aber sicherlich auch der Wichtigkeit des Spiels natürlich, machen wir es abhängig, wie umfangreich der Artikel ist. Und im Moment ist es halt einfach so, dass es nicht allzu viele Spiele gibt, die, sage ich jetzt mal, von der Qualität her oder von ihrer Bedeutung her eben rechtfertigen, dass da längere Artikel zustande kommen. Aber warum soll man einen 4-Seiten-Artikel zu einem Spiel machen, das in einem 2-Seiten-Artikel genauso gut abgedeckt ist? Und umgekehrt gilt natürlich dasselbe. Also es muss ja nicht jeder Test ein 7-Seiter wie GTA 5 oder so sein.
Ja, und es liegt auch ein bisschen daran, wie viele Screenshots wollen wir unterbringen. Und man hat auch ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten. Also mein Blackguards-Artikel, der relativ viele Zeichen, den hätte man problemlos auch auf 4 Seiten bringen können. In einem Printheft wären das, ich glaube, es waren 28.000 Zeichen durch 4.000, wäre halt 3 im Sinn, 6 bis 7 Seiten gewesen. Hätte man auch 4 machen können, aber was soll's. Also ja, da ist nicht so viel Strategie dahinter, wie ihr vielleicht glaubt. Und auch ein 2-Seiter kann natürlich zu einem guten Spiel sein. Aber ein Pong, mal blöd gesagt, mag genial sein. Ich kann trotzdem keine 10 Seiten drüber schreiben. Aber klar, also die ganz großen Titel, die kommen erst noch. Dann gibt's vielleicht auch wieder etwas längere Artikel. Aber die Botschaft, dass es nicht vielleicht immer 5 oder 6 Seiten sein müssen, wo man 2 Tage für braucht, um sich so durchzulesen, dass die ist durchaus angekommen. Dann haben wir hier noch was stehen.
Ja, und zwar fragt der Dark Wolf, und das scheint eine Frage zu sein, die sich doch eindeutig an dich richtet, um ein großes Mysterium zu lösen, eine Frage an Jörg.
Du hast daraus geschlossen, dass es sich an mich richtet?
Nee, das hatte ich ja eben noch gar nicht gelesen.
Mensch.
Als zu GameStar-Zeiten Jörg bei einem Bewerbungsgespräch mit Gunnar Lott die Frage stellte, wie viele Enden es in Fallout 1 gäbe, und Gunnar antwortete mit 7, gab es nur ein Schweigen. Nun würde ich gerne mal das Ganze von Jörgs Seite hören. Okay, das war keine Frage, sondern eher eine Aufforderung.
Also, zunächst mal wundere ich mich, wie der Leser Dark Wolf Kenntnis haben möchte von einem Bewerbungsgespräch mit Gunnar Lott, das ich vermutlich 1998 mit ihm geführt habe, oder keine Ahnung wann, oder 97, aber die NSA hat wohl schon damals abgehört. Wahrscheinlich hat es Gunnar rausgeplappert in irgendeinem Podcast. Und dazu muss ich sagen, ich habe natürlich gelernt, wie man Vorstellungsgespräche führt, indem ich selbst ein Vorstellungsgespräch bei Heinrich und Boris hatte, also Boris Schein und Heinrich Lehnhardt, und ich glaube, die haben das so ähnlich gemacht, also habe ich es kopiert. Und habe die Leute halt wirklich zu den Genres, wo sie behauptet haben, dass sie Ahnung haben, halt wirklich Detailfragen gestellt. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie viele Enden Fallout 1 hat. Ich hoffe, ich wusste es damals und habe nur verunsichernd, psychotrickmäßig das nicht gesagt. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, ich weiß es heute nicht mehr. Und keine Ahnung. Also Gunnar möge mir verzeihen, vielleicht habe ich ihn reingelegt. Ich vermute aber, weil ich es auch mehrmals gespielt und auch durchgespielt habe, dass ich es damals wusste und dann nicht die Leute einfach ausgetrickst habe. Ach, es gab so lustige Geschichten bei den Einstellungsgesprächen, als mich so ein Mensch mit Uni-Abschluss, Bestnoten dann am Ende des Gesprächs gefragt hat, nachdem er überhaupt nichts zu spielen wusste, wer denn jetzt eigentlich die Entscheidung trifft, ob er eingestellt wird, wo ich dann wirklich lachen musste. Und eben, naja, lassen wir das. Aber das ist das Mysterium immer noch nicht gelöst, und bitte gerne weitere Fragen an mich, der ich in der Regel nicht weiß, was ich morgens gefrühstückt habe, was vor 10 Jahren oder 20 gewesen ist. Apropos, damit wir nicht erst in 10 Jahren auch wieder zum Arbeiten kommen, würde ich sagen.
Ja, beenden wir den Montagmorgen-Podcast für heute. Die Leute wollen ja auch
beenden, wie in Alien Mindbender, oder?
Was, habe ich nicht beenden gesagt?
Also, ach so, beenden.
Naja, so ist das. Habe ich einen E verschluckt. Nun, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein, damit der Podcast auch noch in die Mittagspause problemlos reinpasst, und sagen tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss!
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.